Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Tele Blocher. Ganz am Anfang zwei Gratulationen. Die ersten Bilder sind wieder zurück, oder?
Ja, da bin ich sehr froh. Sie sind jetzt ein ganzes Jahr weg gewesen. Und ich habe schon vermisst. Wir haben ein bisschen Pech gehabt, also der Aussteller hat Pech gehabt. Wir sind ja seit dem Anfang Dezember oder also seit Ende November sind sie gegangen. Und die Eröffnung war am 6. Dezember gewesen, letztes Jahr. Und dann ist ja in Corona-Zeit gekommen. Dann haben sie das Museum zweieinhalb Monate geschlossen. Das war ja verboten gewesen, Museen zu haben. Das war da beim grossen Lockdown, oder, was da gemacht
hat. Ja, ich glaube, am Anfang haben die Franzosen noch gestreikt, oder?
Ja,
ist
ja
niemand
gekommen
von Frankreich.
Ja, dann niemand können einreisen, oder, nachher. Und das ist, aber trotzdem, in dieser kurzen Zeit, bis es zugegangen ist, 65.000 oder 62.000 Besucher gehabt, das ist viel. Und nachher hat er gesagt, ja, jetzt kann ich wieder auftun, aber in 14 Tagen muss ich es ja zumachen. Und hat er mit Bett, aber nicht noch könnte länger zu haben. Er hat zwar vorgesehen, keine neue Ausstellung, aber die hätte er nicht können durchführen, weil der, der Bilder gebracht hat, wegen dem Lockdown nicht bereit war. Und dann haben ihm gesagt, ja gut, kannst du es haben noch bis im November. Und dann hat er mir vor einem Monat wieder angerufen, jetzt haben sie es wieder zugetan, das Museum.
Also dreimal hat es mir, glaube ich, zugetan,
ja. Ja. Aber er hat gleich etwa 110.000 Besucher gehabt. Das war natürlich ein unglaublicher, guter Besuch gewesen. Und jetzt haben wir also, das lehre ich jetzt mit diesen Bildern, überall, wo das ist, gehört das zu den bestbesuchten Ausstellungen. Das allererste hatte ich ja da gehabt in Studen, bei Biel, beim Sahner. Das ist das erste Mal eigentlich, wo man meine Bilder, Teil von meinen Bildern gezeigt hat. Und der hatte so einen guten Besuch gehabt, der hat sie verlängert, weil es so gut besucht war. Und er hat auch jetzt ein Buch rausgekommen über seine Sammlung. Der hat auch eine eigene Sammlung. Und der schreibt er also vor allen Ausstellungen, die er gemacht hat, das war die beste Besuch gewesen. Ein Museum in Winterthur auch. Das war die bestbesuchte Ausstellung dort. Das war noch kurz gewesen, also vom Anfang Oktober bis Ende Januar, also es war eine kurze Zeit gewesen, auch zu den Bestbesuchten gehört. Und jetzt da unten auch wieder. Also mein Konzept, das ich mache, aufs Alter, dass man die Bilder beieinander lässt, im Lager,
also, wenn sie so ein Schaulager, was sie gesagt haben, ja.
Dann dürfen wir den Namen nicht brauchen, weil die Pastor ein Schaulager hat, den Namen
geschützt,
Markenreiter hat. Den kann man nicht selber brauchen. Also, das wäre jetzt ein Sichtlager.
Ja,
oder?
Ja.
Und, aber es ist ein Museum, ein kleines privates Museum unter dem Boden, wo die Bilder schön hängen, aber nicht öffentlich zugänglich sind. Aber ich leihe die Bilder aus, damit viele Leute schauen können.
Also, wie gesagt, Bilder sind wieder da. Wir werden sicher auch noch ja über die Bilder reden, über ihr Museum. Zweite Gratulation. Sie sind wieder unter den 10 Reichsten. Die Bilanz ist rausgekommen. Die 300 Reichsten sind Sie rausgekommen letztes Jahr. Jetzt sind Sie wieder reingekommen.
Ja. Ja, da weiss ich
auch. Sind Sie ein bisschen ein Corona-Gewinnler? Das gibt's ja auch schon, oder?
Ja, weiss ich nicht. Also, man muss in diesen Vermögen, wo man sieht. Also, erstens, sie tun einfach bei uns die ganze Familie zusammenzählen, alle Kinder. Wir haben ja nicht eigentlich Geld. Wir haben Unternehmen. Und Unternehmen weiss man nie, wie viel das die wert sind. Jetzt zwei Ems, Chemie und Totiker sind ja an der Börse. Man weiss jeden Tag, jetzt wären sie so viel wert, wenn einer kennt und alles würde kaufen. Ob die so viel wert sind, wenn es einer will kaufen, weiß man auch nicht. Aber jetzt die Unternehmen, die sind gestiegen im Wert. Wenn es gute Unternehmen sind. Unternehmen, die gut arbeiten und wo der Anleger Vertrauen hat in die Zukunft, das ist wichtig. Der hat einen hohen Wert, oder? Aber die können auch mal zusammengehen, weil das Unternehmen geht nie so, geht dann auch runter. Und scheinbar, ich habe jetzt die Statistik nicht gesehen, scheinbar gehören wir da, und wenn man die Familie zusammenzählt, ob die Werte stimmen, ist eine andere Frage. Das muss ja auch einer berechnen. Könnte ja sein, dass wenn die alles zusammenrechnen, dass wir noch gleich viel Schuld hätten, dann wäre es Vermögen null.
Mhm. Aber das sehen wir ja nicht öffentlich, oder?
Nein, das sieht man nicht. Aber das gilt für alle.
Also würde heißen, dass die Umfrage oder das Heft gar nicht 100% richtig oder 100%
korrekt ist? Nein, 100% sicher nicht. Mhm. Ob die Tendenz recht ist, und man nimmt ja niemand an, vielleicht hat es der gut Stellung nehmen gegenüber den Redaktoren. So haben wir gehört. Da sind auch deren Ideallüter und sagen, sollen dann das nächste Mal mit ihnen reden. Sie geben viel mehr. Na ja.
Was ist denn das Motiv dort?
Ja, der zahlungskräftige Grund. Oder? Kann ja sein, dass einer stark verschuldet ist und sagt, ich bin froh, wenn man sagt, ich sehe so vermögend. Ich will nicht sagen reich, sondern vermögend. Und wenn man von einem, der vermögend ist und nachher Geld braucht bei der Bank, und da in der Geld überall, wenn man sagt, der ist dann also da weit unten. Der ist einfach, da so kann es auch derjenige geben, die Interesse haben, dass sie höher eingeschätzt werden, als das sind. Und uns ist es gleich, was sie da schreiben. Also, mit dem lebe ich jetzt.
Also ich kann bestätigen, Sie haben die Bilanz nicht, Sie nein. haben sie noch nicht gesehen. Nein, das kann ich wirklich bestätigen. Nein. Und ich habe es Ihnen heute Morgen auch gesagt.
Ja, heute Morgen habe ich das jetzt gehört. Von Ihnen als Leser, aber ich weiß es nicht.
Ja, aber interessant ist ja gleich. Ich habe es vorhin gesagt, eben mit der ganzen Pandemie und so, hat das schon ein bisschen Einfluss, oder? Es gibt auch eine Verlagerung in den Vermögen.
Ja, es ist natürlich so. Es gibt derjenige, die stark getroffen sind durch Corona. Also ich selber mit meinen Privatfirmen, die sind gar nicht drin, hat stark getroffen. Also, nur ein Beispiel.
Also Zeitungen, oder? Meine Zeitung.
Ja, Musikinsel Rheinau. Musikinsel Rheinau, das ist schon jetzt ein erlernter Schlag. Das ist jetzt 50 Jahre. Jetzt wären wir in die schwarzen Zahlen gekommen. Gut ausgebucht und im Frühling alles annulliert. Und der ganze Umsatz vom Frühling bis jetzt im Dezember und wahrscheinlich auch noch in den Anfangsmonaten sind weg. Und da muss man können einstecken können. Aber es gehört eben auch, aber wir haben wegen dem nicht müssen Unterstützung holen. Also, wir schauen schon, Kosten runterzutun, und wenn sie zu ist, können die Leute nicht
aber arbeiten. Aber hätten Sie jetzt einen Kredit bekommen, wenn Sie jetzt gefragt hätten?
Ich nehme es an, sie haben ja eigentlich jeden bekommen.
Ja. Da. Ja. Dort, in dem Moment.
Aber das löst ja nicht
das Problem,
Vertragsproblem, sondern nur die Liquidität. Wir haben genug Liquidität, das heisst genug Geld, um den Notbetrieb durchzuheben. Und eigentlich muss man auch sagen, gute Unternehmen, ertragsmässig, sollten auch Einbrüche von ein paar Monaten tragen.
Wie lange etwa?
Ja, also, und darauf an, wir in Ems haben immer gesagt, wir sollten mal können ein Jahr ohne Umsatz leben. Wenn man einfach als Ding hat, als Worst Case, als schlimmsten Fall, dass man durchheben muss, also lang. Natürlich, wenn es keine Arbeit hat, für das haben wir ja Kurzarbeitsregelung. Das ist eine Versicherung. Das ist also kein Geschenk vom Staat. Da haben wir ja eingezahlt. Arbeitgeber, Arbeitnehmer zahlen ein, der Arbeitslosenkasse für den Fonds, für Kurzarbeit. Das Einige muss man natürlich beanspruchen, ist ja klar. Aber alle anderen Sachen, die Defizit muss man tragen. Und jetzt ganze junges Unternehmen, das gerade anfängt, ja, da kann ja noch nicht für ein Jahr Reserve haben. Aber bestandene Unternehmen, und ich staune, wie viel das da sagen, eine Schlupfversetzung. Wenn sie nicht etwas sofort überkommen, das ist nicht so ein gutes Zeichen.
Also, ich habe es ein bisschen spannend gemacht. Alle warten natürlich auf ein anderes Thema. Dramaturgisch ist das der Fall Bersee. Wenn wir es gleich noch sagen, haben Sie das gewusst gehabt? Wann haben Sie das erst mal erfahren, die Geschichte?
Ja, also auch da von der Weltwoche.
Also am Wochenende.
Letzten Freitag, Samstag oder
Samstag ist das gewesen,
habe ich einen Bericht bekommen, weil ich selber das nicht nachschauen kann. Habe ich einen Bericht bekommen, dass sie jetzt im Online Und ja, auch gefragt worden, ob ich etwas wüsste davon. Ich sagte, nein, ich wüsste nichts.
Das ist also das erste Mal, wo Sie es erfahren
haben? Jawohl, ja. Ja, ja. Ja, also zuerst muss man mal sagen, dass Bundesräte erpresst werden oder bedroht werden und so weiter. Das gehört zum beruflichen Alltag.
Aber das hat der Sprecher vom Herrn Berset gesagt. Ja, das ist das Ihnen einmal passiert,
ja,
als Bundesrat? Natürlich.
Ja, ja, mehrmals.
Ah ja?
Ja. Aber das Ganze da wirft schon einen Schatten auf die Situation. Also bei einer Erpressung gibt es nichts anderes als nie darauf eingehen. Nie. Sobald man anfängt zu tanken, wird zuverlos. Das ist da bei dem Fall Berse, sieht man jetzt das. Hat er drei, er sagt scheinbar, also ich lese nur das, wo seine Seite sagt. Also die verteidigen ihn, das ist also nicht, ich lese nicht, was jetzt die Angreifer sagen. Wobei ich eigentlich gar nicht angegriffen worden. Also
den Angreifer kennen wir ja gar nicht.
Nein,
der Erpresser
kennen wir ja nicht. Ich meine, als die jetzt über den Fall geschrieben haben, ist die Weltwoche gewesen, der Mörgeli. Ganz ein sachlicher Artikel und der zitiert nichts anderes als den Strafbefehl.
Also, aber ist es nicht heikel, wenn der Herr Mörgeli so einen Artikel schreibt?
Es ist immer das Gleiche. Wenn etwas ist, dann sagt man, ja, jetzt ist das eben und das eben. Das ist das alte Rezept. Bei einer kriminellen Tat nimmt man nicht den Kriminellen, sondern den, der die Botschaft bringt. Den Überbringer der Botschaft wird geköpft. Auch der Sauchheim hat es geschrieben. Der ist, aber ist das nicht heikel? Ich habe nicht geschaut, wer es geschrieben hat zuerst. Ich habe nur gesagt, das ist interessant und sehr sachlich. Und nur zitiert aus dem Strafbefehl und dann noch die Äußerungen von der Bundesanwaltschaft, in Anführungszeichen, Schlusssatzzeichen, vom Verteidiger von Herrn Berset und vom Verteidiger von der Erpresserin, die da ist.
Also ist eine Frau, ja. Ja.
Jawohl. Ja, also die Tagesanzeige hat nachher ausgebrochen. Das ist ja klar, jetzt kommt natürlich immer wieder ein bisschen führen. Der hat gesagt, der Geilhütige sei eine Erpressung aus einer Affäre, die er hatte. Jetzt wegen einer Affäre wird er noch kein Bundesrat geköpft.
Eben, das ist eine Privatsphäre. Ne?
Ja. Und ich sage nochmal, sie haben gefragt wegen Bundesrat. Erstens, man tut an sich über Angriff auf Bundesrat nicht reden. Nicht nur als Bundesrat, das mache ich auch als Prüfer. Ich habe natürlich auch als Nationalrat und so Bedrohungen. Und alle Keime immer gehabt. Nicht darüber reden, sondern beurteilen. Ja, das ist nicht ernst gemeint oder das ist nicht gefährlich. Und sonst an die Polizei. Fertig. Weil wenn man anfängt darüber reden, dann tut es noch anspannen, oder? Der andere. Ja, das könnte man auch noch machen und so. Sicherheit und auch Sicherheitsdispositiv, das man hat, über das redet man nicht. Und bei der Erpressung gilt einfach der Grundsatz, das habe ich ja politisch ausgeschlachtet, wo wir da vom jüdischen Weltkongress in Amerika so erpresst worden sind. Die Schweiz muss jetzt zahlen, wenn nicht. Und da habe ich gesagt, bei einer Erpressung musst du immer sagen Nein. Immer sagen Nein. Weil die haben droht. Wenn er nicht zahlt, dann passiert, ich weiß nicht mehr was, irgendetwas. Man kann auch gut Nein sagen. Weil der Erpresser will nämlich nie da, wo er androht, sondern der will da, wo er sagt, wenn du das machst, lohne ich es anders ein. Mhm. Und wenn du dann sagst, ich...
Das ist ja meistens. Aber konkret Geld. Als Bundesrat, wo sind Sie jetzt erpresst worden?
Ja, über das rede ich ja nicht. Ja. Aber ich sage jetzt Beispiel. Da gibt es Leute, die schreiben, wenn sie nicht für das und das sich einsetzen als Bundesrat oder die ja oder nein stimmen, dann zum Beispiel sind ihre Tage gezählt. Das heisst, das ist eine Morddrohung, oder?
Da haben Sie erlebt?
Ja, natürlich, mehrmals. Mhm. Und das geht sofort zur Polizei. Mhm.
Und dann haben die gefunden?
Es hat Fälle gegeben, die man gefunden hat und Fälle, die man nicht gefunden hat. Und dann muss auch die Polizei muss beurteilen, ist das gefährlich? Und je nachdem müssen sie den Polizeischutz haben oder nicht, oder?
Aber im Fall Berset ist ja nicht irgendwie jetzt eine Äußerung über für Corona oder gegen oder weiss Gott weiss. Das ist ja ein konkreter Fall, wo er erpresst wird,
oder? Ja, gut. Also so Geld für die Erpressung habe ich natürlich auch gehabt. Aber völlig absurd und sage nochmal, nein, sage. Die, die einem androhen, dann bringe ich sie um. Die wollen einem gar nicht umbringen. Die wollen Geld. Ja. Oder? Also wenn du ihm Geld nein sagst, läuft er ins Leere.
Ja.
Und jetzt bei mir Berset, ich kann nichts sagen, als da, wo rausgekommen ist. Aber da, wo rausgekommen ist und wo also sachlich da steht, das wirft ein problematisches Licht. Weil das ist natürlich gefährlich, oder? So eine Erpressung, weil in dem Strafbefehl, also zuerst einmal, was ist ein Strafbefehl? Wissen ja viele Leute nicht. Das hat man eingeführt, ich war da noch im Bundesrat, gewesen, war umstritten gewesen. Weil wir haben so einen Haufen Prozesssachen, die vor das Gericht kommen, zum Beispiel Verkehrsdelikt, also weil einer schnell fährt, oder bei Drogen. Und die versummen das Gericht während Jahren, und da hat man nach Vorbild, wo andere Länder das auch haben, sagt man, ja, also wenn sich die Anklagebehörde und der Verteidiger von dem Anklagten sagen, gut, also ich gebe zu, ich bin schuldig, ich bin schnell gefahren. Und ich bin einverstanden, dass ich büßt werde mit, sagen wir mal, 1'000 Franken oder so. Und dann können wir es erledigen, dann ist es erledigt. Und dann gibt es nicht noch einen ganzen Rattenschwanz vor das Gericht. Und beim Gericht ist ja dann alles öffentlich, oder? Da stehst du da und wirst so ist es und nicht gewesen und weiss ich was. Also, das ist auch Problematik um Strafbefehl. Weil das Öffentlichkeitsprinzip wird natürlich geritzt mit dem. Aber dass es jetzt auch Strafbefehl gibt in Erpressungsfällen, das ist für mich eher eine Seltenheit, oder? Also, man hat früher gesagt, das ist schon für kleinere Delikte, oder? Also kleinere. Einfach, wo man wirklich muss sagen, da lohnt sich nicht so ein Rattenschwanz. In so einem Fall ist es natürlich gemacht, dass er nicht auskommt. Und ich habe wirklich auch mit Erstaunen bei gewissen Fällen festgesetzt, bei anderen, die sind bearbeitet worden. Mach einen Strafbefehl. Weisst, der kommt besser weg als vor dem Gericht und es kommt nicht aus. Und da sagt natürlich eine Partei, eine schwächere Partei natürlich, sagt dann, ja gut, also. Aber dann geht sie zu, dass sie schuld ist. Oder? Dann geht sie, also sie, es ist eine Schuldfrage, oder? Wo er dann muss dazu stehen, sonst kann man ja nicht verurteilen. Kann man nicht eine Strafe machen, oder? Also ein Strafbefehl, es ist nichts. Muss einer nicht einen Strafbefehl machen. Er kommt ja gar nicht vor das Gericht.
Hat er aber jetzt richtig gehalten? Er hat ja gleich den Maurer informiert und Frau Keller-Sauter.
Ja, gut, das weiss ich nicht. Das ist eine Detailfrage. Ja,
Privatsphäre.
Also ich habe in der Regel nicht informiert, weil ich habe gesagt, das ist ein normaler Fall. Und, aber ich habe auch nie so einen schweren Fall gehabt, dass es dann zu einer Verhandlung gekommen ist. Und es steht in dem Strafbefehl drin, er sei betrieben für eine geschuldete Zahlung. Also er hat etwas nicht gezahlt, was er scheinbar geschuldet hat, oder? Und er hat wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das so eine Ausweitung hat. Ja, wenn wir das alles streichen und wahrscheinlich hat man die Partei verpflichtet, auch nicht zu reden. Das kann ja sehr gut sein. Aber, und das Zweite ist, dass etwas nicht stimmt, wenn wir nur genau anhören. Die erste Mitteilung, auch in Anführungszeichen, war, man habe die Unterlagen besichtigt, man habe die Akten, die zu dem Entscheid geführt hat, vernichtet, vom Online und überall gestrichen, oder? Und das ist natürlich etwas, wo man verschrickt, wie man sagt, also, wie kann man denn das? Ja, dann haben sie gesagt, sie waren gegenseitig im Einvernehmen. Jetzt in so einem Fall drückt natürlich immer jemand auf so eine Partei, dass sie mich vernehmen. Und zweitens, wo dann die Problematik rausgekommen ist, wo auch Rechtsprofessoren gesagt haben, ja, aber das ist sehr problematisch, da alles vernichten. Hat auf einmal die Bundesanwaltschaft gesagt, ja, man hat nicht alles vernichtet. Man hat nur das ganz Schlimme vernichtet. Da habe ich gesagt, ja, jetzt wird es noch blöder. Was ist denn ganz schlimm gewesen? Oder? Weil wenn natürlich das selektiv vernichtet worden ist, dann kommt der Verteidiger von mir per se und sagt, ja, es hat ein Foto darunter, hat ein Foto, die ist so harmlos. Die hat man auch auf Instagram veröffentlicht, was jeder sieht. Ich sage, ja, wieso haben sie sich denn vernichtet? Weil Dinge gesagt, die Bundesanwaltschaft, wir haben es vernichtet, weil das beruflich unter anderem auch Herr Persischat. Dann sagt man, ja, aber Beruf ist ja Bundesrat. Ja, was ist denn da so schlimm, dass das im Beruf erschafft? Also erpresst werden wegen etwas, was nicht da ist, ist ja nicht schadet ein beruflich nie, oder? Und also es ist wieder etwas, was nicht stimmt. Und jetzt plötzlich sagt der Anwalt, die Fotos sind es auf einmal mehrere. Sie haben auch nicht gedacht, das ist alle ein Passfoto, die es vernichtet haben. Oder?
Ja, natürlich Passfoto für ja. 100.000, ja.
Ja. Und so stimmt es einfach nicht. Überein die verschiedenen Erklärungen stimmen auch nicht. Sie sind jetzt vernichtet worden, weil sie harmlos sind. Dann muss man es nicht vernichten. Oder sind sie so schwerwiegend, weil sie aus einem Bundesort würden schatten, würde man sagen, ja, aber dann wird es eher ein bisschen problematisch. Und man sagt natürlich in solchen Fällen, wir haben ein Ding, wir haben ein Privatleben, das stimmt.
Ja, das hat der Börse gesagt,
ja,
selber privat.
Ja.
Ja, wie geht das eigentlich, ein Bundesrat? Ja.
Also ich muss sagen, ich habe die Auffassung nie geteilt, ein Privatleben geht niemand etwas an. Nicht alles aus dem Privatleben geht etwas an. Also wer zu Hause mit dem Kind Streit hat und so, muss nicht eine öffentliche Erklärung machen. Man hat dann über den Sonntag gestritten, oder?
Aber jetzt haben wir einen konkreten Fall. Der Sohn von Ueli Maurer. Das war ein Fall, der auch in den Medien kam.
Ja.
Geht das der Bevölkerung etwas an oder nicht?
Ich meine, ja. Und dem dürfen wir auch stehen. Das ist ja, glaube ich, um eine Drogensache gegangen, oder? Ja. Ich würde meinen, ja. Aber es ist nicht so gravierend, weil es ist nicht er, der Sohn. Und zweitens beim Bundesrat, wenn es natürlich so gravierend ist, wie Bundesanwaltschaft am Anfang gesagt hat, und weil man auch die Erklärung rausgegeben vom Pressedienst von Herrn Berset, dass es Unterlagen hat, die sind eher verletzend und berufsschädigend. Berufsschädigend für einen Bundesrat, dann ist das Privatleben nicht mehr einfach nur da. Das ist der Preis, den man zahlen muss als Politiker, dass natürlich das Privatleben auch aufgedeckt wird, vor allem, wenn es etwas zu hat mit der Amtsführung. Und das sieht natürlich so aus, als wäre der Herr Berset erpressbar, weil es hat so viele Sachen, die man vernichten musste, sonst hat es ihn beruflich geschadet. Und das ist problematisch. Also da bin ich eher für Transparenz. Für Transparenz, ja. Weil man wählt ja die Leute. Und wenn ich jetzt da denke, ich wähle ja auch Angestellte. Ich wollte doch sagen, doch nicht bei den Angestellten. Also das Privatleben spielt dann gar keine Rolle. Oder? Ich will nicht alles wissen, aber das, was wichtig ist, für Berufsausübung, will ich wissen.
Jetzt frage ich Sie noch als, sage jetzt mal, Politiker oder als Beobachter. Die Reaktionen sind eigentlich auch noch eigenwillig gewesen. Also das Thema ist jetzt ein bisschen wieder gelaufen, hat man den Eindruck, oder?
Ja, weiss ja nicht, was noch alles vorkommt, dann weiss ich auch nicht.
Aber jetzt auch von den anderen politischen Parteien, ist also sehr eine grosse Zurückhaltung gewesen, oder?
Ja, natürlich. Als erstes einmal ist das eine aus dem Mitte-Links-Lager, oder? Die das auch aufpassen, zweitens.
Aber der Tagesanzeiger, wo man immer gesagt hat, oder was Sie gesagt haben, das Perseblatt, ist relativ offensiv gewesen.
Ja, das hat dort ein Journalist, der das genau angeschaut hat und relativ offen gemacht hat. Sogar noch Karikatur, die ein bisschen zeigt, also Corvid und Perse in der Unterhosen, oder? Also da hat da irgendetwas miteinander zu tun. Ob das richtig ist, das weiß ich nicht, aber und dann ist natürlich bei so etwas, was bei einem Politiker passiert, wo man sieht, sind alle Parteien eher ein bisschen ruhig. Warum? Sie wissen, das könnte also jeder Partei auch passieren.
Man werfen den ersten Stein, oder, genau.
Oder also, sie sind ja Sachen, also es geht ja da um persönliche Verhältnisse und Affären und so weiter. Da ist also, wegen dem wird auch kein Bundesrat beruflicher Schaden haben, wenn es nur eine Affäre ist, oder?
Aber die SP war auch relativ zurückhaltend, das war schon interessant.
Ja, ich habe nichts gehört. Ja. Sie waren ruhig, ruhig. Die wahrscheinlich ist in dem Fall auch peinlich, oder?
Also, sind wir gespannt, wie das weitergeht. Das war Tele Blocher gewesen. Jetzt geht es langsam nicht gegen Ostern zu, sondern ja, auch, oder? Aber es geht gegen Weihnachten zu. Wir sehen uns wieder nächsten Freitag, gleiche Zeit, und freuen mich, wenn Sie dabei sind. Schönes Wochenende und bis dann.